unseren nächsten Vortrag. Frau Amaron Nagipur hat Rechtswissenschaften in Heidelberg, Bangalore und Köln studiert und eine Fremdsprachenausbildung im französischen Recht an der Universität Heidelberg absolviert. Frau Nagipur arbeitete bei Amnesty International, am Kammergericht Berlin, beim Auswärtigen Amt und der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen in New York. Und unter anderem, sie hat ganz viel gemacht, gründete sie die Regionalgruppe Berlin vom Anwältinnen ohne Grenzen. Und sie hält uns nun Aussagen, unsere Perspektive kommt nicht vor.
Ja, vielen Dank für die sehr nette Vorstellung. Vielen, vielen Dank für die Einladung auch an die AMFEN. Ich beginne erstmal mit einem kleinen Einspieler, damit wir alle nach der Mittagspause ein bisschen wach werden.
Frau Niermann-Grotzkowski in Zimmer 207, bitte.
Herr und Frau Domscheid-Gerlach in Zimmer 213, bitte.
Herr Asado. Asado. Asado.
Ja, liebe Gäste, mit diesem Filmchen, das wir zu unserer Kampagne Respekt fängt beim Namen angedreht haben, stelle ich mich vor, Amaron Nagipur. Sie können sich sicherlich denken, dass es mir häufiger im Leben auch so erging, wie der Frau im Video. Es fing damit an, dass ich im Kindergarten gemerkt habe, keiner kann den Namen so richtig aussprechen, sodass ich irgendwann den Kindergärtnerinnen verkündet habe, ich möchte fortan so heißen wie meine damalige Lieblings-Eiskunstläuferin Katharina Witt. Und als meine Eltern dann damals mal kamen, um mich abzuholen und eben nach ihrer Tochter Amaron gefragt haben, meinten die Erzieherin, nee, seit heute Katharina. Und in der Jugend hat sich das dann weiter fortgeführt. In der Jugend war es dann so, dass ich von Amalgam-Zahnfüllungen bis hin zu Aragon, Armageddon und auch Bubblegum, alles Mögliche zu meinem Vornamen gehört habe. Also es kam tatsächlich an einen Punkt, wo ich es vorzog, mit einem Spitznamen angesprochen zu werden. Der Spitzname sollte es einfach vereinfachen, dass die Leute mich ansprechen können, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich mich vorstelle, den Namen buchstabieren muss und auch jedes Mal erklären muss, wie dieser Name auszusprechen ist. Ich war es also leid und meine Eltern versicherten mir, es ist ein wunderschöner und einzigartiger persischer Name und das habe ich auch in der Theorie eingesehen, nur in der Praxis war es wirklich sehr mühsam mit diesem Namen. Bis meine Mutter mir irgendwann gesagt hat, naja, es ist alles eigentlich eine Perspektivsache, weil für uns kann ja genauso der Name Michael oder der Name Jochen oder der Name Andreas schwierig auszusprechen sein und wenn dann für dein Gegenüber dein Name schwierig auszusprechen ist, dann ist das einfach eine Perspektivsache. Das hat dann auch irgendwann bei mir Klick gemacht. Ich habe gemerkt, nein, ich finde es auch tatsächlich besser, wenn mein richtiger Name so ausgesprochen wird, wie er von Anfang an gedacht war, nämlich Amaron, sodass ich mich jetzt auch seit einigen Jahren tatsächlich mit Amaron vorstelle und es auch aber nicht schlimm finde, wenn der nicht immer richtig ausgesprochen wird. Zum Thema Perspektiven. Das bringt mich natürlich jetzt auch zum Thema meines Vortrags. Im Vorfeld zu dieser Veranstaltung wurde ich angefragt, ob ich mich in diesem Wortbeitrag heute mit der Aussage, unsere Perspektive kommt nicht vor, beschäftigen kann. Ich habe den Titelvorschlag gerne angenommen, weil ich ihn eben auch als Ausruf von MigrantInnenorganisationen verstanden habe, unsere Perspektive kommt nicht vor. Als Juristin, die natürlich gerne auch immer mal wieder Haarspalterei betreibt, stelle ich fest, naja, unsere Perspektive kommt vor. Also allein die Tatsache, dass ich hier stehe, spreche, diese Veranstaltung von AMFIN heute statt, jährlich stattfindet. Allein dieser Umstand beweist, die Perspektiven kommen vor. Ob sie aber auch Berücksichtigung finden im gesamtgesellschaftlichen Diskurs, insbesondere darüber hinaus in der Politik, sprechen wir gleich bestimmt zu Genüge drüber, aber auch in Gesetzgebungsverfahren, was sozusagen mein Bereich ist, mit dem ich mich viel beschäftige, das ist eine ganz andere Frage und eine Frage, die ich gern adressieren möchte heute. Ich rudere kurz nochmal zurück, mache das, was ich angekündigt habe, nämlich ein bisschen Haarspalterei, und frage mich, gibt es denn diese eine Perspektive überhaupt, diese migrantische Perspektive? Ich stehe hier heute als stellvertretende Vorsitzende eines Vereins, der sich seit der Ära Sarrazins, wie wir immer so gesagt haben, ist jetzt auch schon über 7 Jahre her, genau mit solchen Fragen intensiv beschäftigt. So haben die GründerInnen des Vereins den Verein Deutsch Plus genannt. Wir werden häufig gefragt, warum eigentlich Deutsch Plus? Hat das irgendwie was mit so einem Nationalbewusstsein oder so zu tun? Es war damals eigentlich eine direkte Antwort auf Sarrazin, der anfing mit irgendwie Deutschland schafft sich ab und Überfremdungswarnungen und so weiter. Und diesem Diskurs sollte entgegengesetzt werden, wir Menschen aus Einwandererfamilien sind eigentlich viel mehr als Deutsch. Also was heißt überhaupt diese Bezeichnung Deutsch? Wir wollten für diese Vielfalt im Land einen Raum schaffen. Und dieser Raum ist dieses Plus im Namen. Und damit suggerieren wir aber auch gleichzeitig, dass es nicht nur einmal eine Frage mehrerer Identitäten ist vielleicht, für manche nationale Identitäten. Ich persönlich kann damit mit diesen nationalen nicht viel anfangen. Da gehört zum Beispiel auch die ganze Heimatdiskussion rein. Es können aber auch ganz andere Identitäten sein. Vielleicht der sexuellen Zugehörigkeit, der politischen Identität. Ich werde in den nächsten Minuten versuchen aufzuzeigen, dass es Perspektiven gibt, dass unsere Perspektiven da sind, dass sie eben einfach nur sichtbar gemacht werden müssen. Bevor ich das mache, ganz kurz nochmal zum Verein. Deutsch Plus, postmigrantische Initiative für eine plurale Republik, so wurde der Verein damals genannt. Wir haben, ich will nicht alle Projekte aufzählen, die wir derzeit behandeln, wir haben aber 3 größere Projekte derzeit am Laufen, die ich schon gerne vorstellen würde. Zum einen ist das Stimmen für Vielfalt. In dem Projekt beraten wir deutschlandweit, derzeit sind es rund 12 bis 15 Migrantinnen-Selbstorganisationen, zum Thema Self-Empowerment. Das Modellprojekt zielt darauf ab, die Strukturen von Migrantinnen-Selbstorganisationen zu unterstützen, weiter auszubauen, damit diese stärker am gesellschaftspolitischen Aushandlungsprozess, sei es jetzt irgendwie in Gesetzgebungsverfahren, auf Landesebene genauso, aber natürlich auch auf Bundesebene, partizipieren können und ihre Stimmen gehört werden. Hierfür müssen institutionalisierte und sich institutionalisierende Strukturen von eben diesen marginalisierten Personengruppen gefördert werden und empowert werden. Und es muss nicht irgendwie von oben herab geschehen, sondern einfach auf Augenhöhe stattfinden. Und das machen wir gemeinsam mit externen TrainerInnen, die viel Erfahrung aus diesem Bereich auch mitbringen. Mit dem zweiten Projekt Vielfaltscheck entwickeln wir ein Werkzeug, um die Vielfaltskompetenz von Organisationen auf verschiedenen Ebenen zu fördern und eben damit einen Beitrag zu Chancengleichheit und Teilhabe aller Mitglieder der Gesellschaft zu leisten und zu schauen, aha, wie ist das in Organisationen? Menschen aus Einwandererfamilien kommen immer an einen bestimmten Punkt und dann ist da irgendwie diese gläserne Decke wieder und sie kommen nicht weiter. Organisationen müssen also Vielfalt durch Bewusstsein, Repräsentation anerkennen. Manche haben jetzt angefangen, sich da wirklich auch externe Hilfe zu holen. Und eben auch Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft und so weiter, zu gewährleisten. Wir begleiten diese Organisation bei einem ganzheitlichen Vielfaltscheck, so nennen wir das, und durchlaufen dann eben diversitätsorientierte Organisationsentwicklungsprozesse. Das dritte Projekt, ACT, das verfolgt zwei zentrale Ziele. Hier geht es dann darum, dass man tatsächlich in staatliche Institutionen schaut. Staatliche Institutionen schaut und guckt, wie ist da die Repräsentanz, wie ist da die Diversität. Und da ist es dann tatsächlich so, dass wir die Idee verfolgen, dass man mit eben diesen staatlichen Institutionen auch zusammenarbeiten möchte durchaus, also sie auch als, ich würde sagen, Demokratiemotor tatsächlich auch versteht, um denen begreifbar zu machen, wie eben eine plurale Einwanderungsgesellschaft aus unserer Sicht funktionieren könnte. So, jetzt komme ich zur zentralen Frage. In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Ich würde sagen, Deutschland, also ich denke, da stimmen eigentlich die meisten von Ihnen euch mir überein, ist ein Einwanderungsland wider Willen. Gemäß aktueller Zahlen vom Statistischen Bundesamt leben derzeit 23,6% Menschen mit Migrationsgeschichte. Zu dem Begriff können wir uns gerne später austauschen, weil ich finde ihn gar nicht so unproblematisch. In der Bundesrepublik. Und diese Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund im Alter von 25 bis 65 Jahren, also die arbeitende Bevölkerung, sind dabei häufiger erwerbslos als jene ohne. Also man spricht hier in Prozentzahlen, sind es knapp 7% gegenüber knapp 3% aller Erwerbspersonen. Oder diese Personen gehen ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nach, zum Beispiel einem Minijob. Da haben wir 9,7% gegenüber 5% aller Erwerbstätigen. Und Erwerbstätige mit Migrationshintergrund sind fast doppelt so häufig Arbeiterinnen und Arbeiter als Erwerbstätige ohne Migrationshintergrund. Und hier ganz eklatant 30% gegenüber 15% ohne Migrationsgeschichte. Das heißt, Angestellte und Beamte sind unter ihnen entsprechend seltener. Also diese Zahlen, besonders die Prozentzahl am Anfang, sagt uns, okay, frag los, wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Deutschland tut sich aber leider nur extrem schwer damit, das auch in eine Rechtsrealität umzusetzen oder in eine, politische Realität. Es wird ja wahnsinnig viel darüber diskutiert, aber ich würde jetzt als Juristin sagen, so das handfestes Recht ändert sich nicht. Es ändert sich, also es entsteht schon, es ist nicht so, dass im Zuge der Einwanderungsbewegung 2015, 16 insbesondere, nicht zig Regelungen geschaffen wurden auf Bundesebene, auf Landesebene. Aber es ist halt vielmehr ein Flickenteppich, anstatt dass es eine einheitliche Regelung ist, die sowohl Menschen in Behörden durchschauen können, also in meiner alltäglichen Arbeit als Rechtsanwältin stelle ich fest, es hängt sehr viel vom Gutdünken der bearbeitenden Person ab, und aber erst recht nicht Menschen verstehen, die von diesen Regelungen betroffen sind. Das heißt, Rechtssicherheit ist eben eine große Frage. Ich habe gesagt, Deutschland tut sich sehr schwer damit, das umzusetzen bzw. zu realisieren, was eigentlich die Realität ist und diese Realität in eine Rechtsrealität umzusetzen. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich einen Vergleich ziehe zu der Geschichte der Gleichberechtigung von Männern und Frauen zum Beispiel, sehe ich, auch da sind wir noch lange nicht am Ziel angekommen. Auch da hat es Jahrzehnte gedauert, bis entsprechende Regelungen ins nationale Recht umgesetzt wurden. Ich denke da zum Beispiel an die Ratifizierung, tatsächliche Umsetzung der Istanbul-Konvention, also einem völkerrechtlichen Vertrag zur Stärkung der Rechte von Frauen, Entgegenwirkung, Gewalt gegen Frauen und so weiter. Da hat Deutschland als eins der letzten EU-Länder die Regelung aus der Istanbul-Konvention in das nationale Recht, in das Strafrecht umgesetzt. Also wenn man sich das einmal vergleichend anschaut, dann sieht man, aha, gut, also scheint das ein extrem langsamer Prozess zu sein, mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen umzugehen. Also Fakt ist, die Einwanderungssituation hat keine Einkehr ins Recht gefunden in einem überschaubaren Maße. Wie ich gesagt habe, das heißt nicht, dass keine Regelungen geschaffen wurden. Es wurden leider extrem viele Regelungen geschaffen, die extrem unüberschaubar sind. Und hier käme dann zum Beispiel eine unserer zentralen Forderungen bei Deutsch Plus ins Spiel, die Einführung eines Einwanderungsgesetzes. Vorteile wären ganz klar, hatte ich eben schon angedeutet, Rechtsklarheit für Betroffene, insbesondere auch aus dem Ausland heraus, also dass man als Person, die gerne einwandern möchte, sich vorab Gedanken darüber machen kann, aha, was sind denn eigentlich die Vorteile, die Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, um einwandern zu können? Und dann würde es nicht zu dieser desaströsen Situation führen, wie auf den Ägäischen Inseln Menschen, die natürlich alles zurücklassen, sich sozusagen ins Blaue hinein und leider auch im wahrsten Sinne ins Blaue hinein, in das Mittelmeer begeben, weil sie nicht wissen, wie ihre Chancen sind. Sie wollen einfach nur wegkommen. Derzeit hängt also sehr viel vom Gutdünken, hatte ich gesagt, also dem sogenannten, auf juristischer Sprache, die ja meistens irgendwie eine ganz andere ist als Menschen verstehen, sagt man halt Ermessensspielraum der Behörden ab. Und diesen Spielraum, den nutzen die Behörden und leider auch Gerichte, wie man gestern bei der Entscheidung zur Demonstration der Rechten in Berlin sehen konnte, dazu aus, eher MigrantInnen migrationsunfreundliche Entscheidungen zu fällen. Noch heikler wird es, wenn wir uns, sagen wir, die Entwicklung der letzten Woche, habe ich jetzt einfach nochmal unter die Lupe genommen, Revue passieren lassen. Vergangenen Mittwoch war ich bei der Vorstellung der aktuellen Autoritarismusstudie der Universität Leipzig. Das Buch hier, das können Sie kostenfrei bei der Böll-Stiftung bestellen, die hat das begleitet, oder aber auch als PDF runterladen. Ich würde es wärmstens jedem, obwohl ich nicht mitgemacht habe bei der Studie, aber ich finde sie sehr informativ. Die ForscherInnen, die beobachten seit 2002 die Einstellung der Deutschen zum Rechtsextremismus. Bislang war diese Studie bekannt unter dem Namen Mitte-Studien der Universität Leipzig. Sie erscheint alle 2 Jahre, jetzt aber unter dem Namen Leipziger Autoritarismusstudie. Und für diese, das sind fast über 300 Seiten lange repräsentative Studie, wurden dieses Jahr zwischen Mai und Juli über 2400 Menschen in Deutschland, West und Ost, zu ihren Einstellungen interviewt. Zentrale Ergebnisse dieses Jahr. Ausländerfeindlichkeit, so die Studie nimmt, und das sieht man, jetzt müsste ich eigentlich... So, 2016, seit 2016 wieder zu. Sie erreicht nicht den Höhepunkt, den sie 2012 hatte. Das wird von den ForscherInnen mit der damaligen Wirtschaftslage erklärt. Ich fand es sehr interessant zu sehen, dass eigentlich der eigentliche Höhepunkt 2012 war, entgegen vieler Medienberichte. Aber die Ergebnisse zeigen weiter, dass zum Beispiel antisemitische Einstellungen insgesamt zwar leicht rückläufig sind, aber mit Menschen mit solchen Einstellungen oder generell mit ausländerfeindlichen, migrantinnenfeindlichen Einstellungen eher bereit sind, Gewalt anzuwenden als früher. Und jetzt kommt für mich sozusagen der Bogen zu dem, was ich eben gesagt habe, dass 2 Gerichte gestern in einem Eilverfahren, das haben vielleicht einige von Ihnen in den Medien gelesen, es ging darum, dass dieses rechte Bündnis Wir für Deutschland gestern am 9. November der Pogromnacht demonstrieren wollte. Das Berliner, der Innensenat sozusagen, hat das zunächst abgelehnt. Die haben dann im Eilrechtsverfahren dagegen geklagt. Das erste Gericht hat ihnen Recht gegeben. Und dann hat der Innensenat sozusagen ist dagegen vorgegangen. Und dann hat auch das Oberverwaltungsgericht denen auch noch Recht gegeben. Das heißt, sie durften gestern demonstrieren, gestern Abend, an diesem, ja, historisch, naja, extrem sensiblen Tag. Und ich fand das für mich sehr interessant, diese Abfolge zu sehen, dass es einmal diese wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass derzeit die, sieht man jetzt nicht auf diesem Schaubild, man sieht es in der Studie selbst, dass die Gewaltbereitschaft wirklich extrem geworden ist in den letzten Jahren. Und auf der anderen Seite haben wir aber rechtliche Regelungen, die so schwammig formuliert sind, dass Gerichte natürlich, also dann geht es irgendwie um öffentliche Ordnung, ich kriege den Begriff noch nicht mal mehr zusammen, erzählt aber irgendwas von gedeihlichem Miteinander, und das ist so eine Blase, da kann alles Mögliche reininterpretiert werden. So, als Einflussfaktoren für solche Einstellungen, ich beziehe mich jetzt wieder auf diese Studie, gelten eben unter anderem Autoritarismus. Das bedeutet, so die MacherInnen der Studie, dass Personen, die selber eine hohe Unterwerfungsbereitschaft unter Autorität haben, diejenigen sind, die tatsächlich auch am stärksten die rechtsextreme Einstellung zeigen. Daneben sind wichtige Einflussfaktoren, aber auch die Nähe zu irgendwelchen Verschwörungstheorien und aber auch das Gefühl, als BürgerIn, als Person nicht anerkannt zu werden und staatlichen Institutionen hilflos gegenüberzustehen. Der Unterschied zwischen Ost und West ist laut Studie nur insofern relevant, als dass sich die Bevölkerung in Einkommen und Bildung unterscheidet. Einer der Mitwirkenden der Studie, Oliver Decker, hat dazu gesagt, interessanterweise sind es nicht die Menschen, denen es schlecht geht, und das hat er wirklich als ganz klaren Befund deutlich gemacht, sondern diejenigen, die die Befürchtung haben, dass es nächstes Jahr schlechter sein könnte. Ich komme also mit diesen sozusagen Hard Facts zu der weiteren zentralen Frage heute, nämlich in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wie kommen unsere Perspektiven auch zur Geltung? Wir haben im Verein Deutsch Plus Anfang letzten Jahres im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung in einer sogenannten Expertinnenkommission ein Leitbild als Gegenbegriff zur Leitkultur für eine Einwanderungsgesellschaft entwickelt. Dieses Leitbild wurde von uns und der damaligen Integrationsbeauftragten des Bundes, Frau Oesos, Mitte letzten Jahres auf der Bundespressekonferenz vorgestellt. Und auch beim Integrationsgipfel letztes Jahr haben wir viele dieser Punkte, die wir in diesem Leitbild festgehalten hatten, nochmal betont, gemeinsam der Bundeskanzlerin auch nochmal deutlich gemacht. Ich werde heute leider nicht diese gesamte Broschüre vorstellen können. Also wir haben da auch wirklich sehr viel Arbeit reingeschickt. Das sind ungefähr 30 Seiten. Aber auch das Dokument finden Sie hier online frei zugänglich. Ich beziehe mich eben nur auf einige Kernaussagen. Der Studie bzw. des Leitbildes. Einmal, das hatte ich ja eben eingangs auch schon angedeutet, ist einfach als Leitbild für die Einwanderungsgesellschaft ein Einwanderungsgesetz notwendig. Also ich meine, da brauche ich im Grunde auch gar nicht viel weiter zu sagen. Sie sind ja alle auch selber in diesem Diskurs drin. Ich kann es nur aus meiner Perspektive auch in der Rechtsanwendung nochmal betonen, dass dieses absolute Durcheinander, was gerade herrscht, und wie gesagt, ich betone es nochmal, es ist einfach eine Art Flickenteppich, weil immer überall irgendwas geändert wird und selbst die Personen, die eigentlich davon Ahnung haben sollten, das auch nicht mehr überblicken. Und noch viel schlimmer ist, es bietet einfach Raum für Interpretation und Auslegung. Das ist wirklich das Gefährliche daran. Und wir haben uns gesagt, das sehen Sie quasi als zweiten Kernpunkt, okay, wenn wir nun davon ausgehen, man lebt irgendwie in einem Juristinnenstaat und schaut sich diese Normenhierarchie an, also Gesetzeshierarchie, die es ja gibt, ist an oberster Stelle das Grundgesetz, die Verfassung. Und in der Verfassung gibt es extrem viele Staatsziele. Also Staatsziele im Grundgesetz deuten so ein bisschen darauf hin, welchem Weg die Politik einschlagen soll, welche Grundlagen der Staat befolgt und so weiter. Jetzt mag das vielleicht zu progressiv, weil finde ich jetzt nicht, aber es kann mit Argwohn betrachtet werden, wurde es natürlich. Warum? Ja, ein neues Staatsziel ins Grundgesetz, was soll das denn? Das ist ja auch nur eine leere Floskel. Geht so, weil in den 80er Jahren als gesamtgesellschaftliche Entwicklung zum Beispiel der Umweltschutz extremes Thema war. Es wurde viel darüber geredet. Es ging wirklich auch so eine Welle durch die Gesellschaft. Viel Aktivismus wurde dahingehend geäußert. Sodass das letztlich als gesamtgesellschaftliche Entwicklung in den 90ern, dann auch mit Gründung des Umweltministeriums zum Beispiel, und das sage ich deshalb, damit Sie dann daraus schließen können, worauf ich hinaus möchte, auch Einkehr ins Grundgesetz gefunden hat als Staatsziel. Also Umweltschutz ist genauso wie Tierschutz zum Beispiel ein Staatsziel im Grundgesetz. Aber die Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und auch Vielfalt gefördert wird, findet man da nirgendwo. Vorteil eben eines Staatsziels im Grundgesetz wäre, dass man darauf aufbauend tatsächlich vielleicht eben gerade nicht sowas wie ein Heimatministerium gründet, sondern ein Einwanderungsministerium. Ich gehe ganz kurz nur noch mal auf das Grundgesetz ein. Problem ist, wir haben einen Artikel 3 Grundgesetz und im Artikel 3 Grundgesetz steht auch sowas wie, niemand sollte aufgrund seiner Herkunft und so weiter benachteiligt werden. Artikel 3 Grundgesetz sagt aber auch in einem Absatz, der über diesem Absatz steht, dass der Staat die Förderung von Männern und Frauen, die gleichberechtigte Teilhabe Männer und Frauen fördert. In diesem Artikel im Grundgesetz steht aber nicht, dass der Staat auch die gleichberechtigte Teilhabe dieser Personen, die aufgrund ihrer Herkunft, ethnischen Herkunft oder, ich glaube, da steht sogar noch Rasse, will ich gar nicht, benachteiligt werden, fördern soll. Also daran wird deutlich, dass einfach diese Punkte noch nicht darin enthalten sind. Also es ist, man könnte eigentlich fast sagen, alle Gesetze, die derzeit bestehen, sind so ein bisschen zahnlose Tiger, solange oben in der Normhierarchie nicht festgehalten wird, in der Verfassung nicht festgehalten wird, dass wir eben ein Einwanderungsland sind und dass man natürlich dann auch die Regeln dementsprechend anbringen, ordnen und vor allem aber auch durchsetzen kann in einem guten Sinne. Auf die Gefahr hin, dass das belächelt wird, sind wir auch der festen Überzeugung, dass es genauso wie es einer Frauenquote bedarf, auch einer Migrantinnenquote bedarf. Es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, darin sind die Quoten enthalten, also nicht die Quoten, darin sind positive Maßnahmen, so nennt sich das. Darunter sind in erster Linie eben solche Quoten auch zu verstehen. Wir sehen natürlich in der Gleichberechtigungsfrage Männern und Frauen, dass diese Quoten, naja, eher mehr schlecht als recht umgesetzt werden. Aber ich finde nicht, dass das gegen die Einführung von Quoten für Menschen aus Einwandererfamilien spricht, sondern eigentlich viel eher dafür spricht, dass man sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen muss, damit eben Menschen aus Einwandererfamilien auch in Entscheidungspositionen kommen, was derzeit noch nicht der Fall ist. Und zu guter Letzt plädieren wir auch für ein Bundespartizipationsgesetz. Es gibt ja diese Partizipationsgesetze, in Berlin haben wir eins, in Bayern gibt es halt nur das Integrationsgesetz, was genau das Gegenteil ist von dem, was wir eigentlich meinen. Deswegen nennen sie es auch nur Integrationsgesetz und eben nicht Partizipationsgesetz. Aber darin könnte man natürlich so Fragen wie positive Maßnahmen und so weiter näher ausgestalten. Das ist Ländersache. Wir wollen es aber, das genau deswegen, also wir wollen es auf Bundesebene haben, damit man auch da eben einfach Einheitlichkeit noch mehr im Rechtssystem festlegt. Also nochmal, um auf die Eingangsfrage zu kommen, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der die Politik, die Wissenschaft, rechtsprechende Körper, Kultur, Wissenschaft, habe ich eben schon gesagt, die Gesellschaft widerspiegelt, also ein reales Abbild dieser Gesellschaft ist und eben kein Elfenbeinturm, zu dem eben nur ein bestimmter Teil Zugang erhält. Und der bestimmte Teil sind dann in den seltensten Fällen Menschen aus Einwandererfamilie. Wir wollen aber, und das betone ich auch immer wieder gerne, nicht immer nur auf diesen Migrationshintergrund oder auch Vordergrund reduziert werden, also immer nur als Spruchkörper für diesen Bereich eingesetzt werden. Also das ist natürlich auch wichtig und solange man eben noch nicht am Ziel angekommen ist, werde ich jedenfalls nicht müde, darüber zu reden. Aber wir haben natürlich auch noch andere Aspekte als das zu bieten und das muss viel mehr in den Vordergrund kommen. Also idealerweise kommt man einfach irgendwann in einer Gesellschaft an, wo ja, die schwarze Moderatorin über Fußball redet und Fußballberichterstattung macht und alles andere kein Thema ist, wo sie herkommt und wo sie groß geworden ist. So, ich würde jetzt gern abschließend noch ein kleines Filmelement zeigen, das wir diesen Sommer herausgebracht haben. Das ist eine Interviewreihe gewesen. Ich zeige jetzt nur einen Ausschnitt. Können Sie sich und ihr euch aber gerne im Internet auch bei YouTube anschauen. Dann kommen noch ein paar mehr Perspektiven zu Wort als jetzt nur meine. Aber ich stehe sehr, sehr gerne hier nach noch in der Podiumsdiskussion natürlich Rede und Antwort. Und genau, bedanke mich erstmal.
Gibt es ja eher auch das Vorurteil des Asiaten sehr fleißig?
Wenn ich zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch habe, so unsinnig es vielleicht für andere klingen mag, muss ich mir vorstellen, nehmen die mich, ich trage ein Kopftuch, ich bin schwarz.
Also meine nächsten beruflichen Ziele sind es, mein Potenzial komplett zu entfalten, damit ich auch irgendwo eine Vorbildfunktion haben kann für andere junge Frauen, vor allem mit Migrationshintergrund, die sich Gedanken machen, wie sie es eigentlich beruflich weiterschaffen können.
Was man braucht, sind Vorbilder. Also ich hätte es halt super nice gefunden als Kind, wenn ich mehr schwarze Menschen zum Beispiel im TV gesehen hätte. Oder ich habe immer mal gesagt, dass ich der erste schwarze Tagesschau-Moderator werde, weil ich es einfach als Kind cool gefunden hätte, wenn es da mehr von gegeben hätte. Einfach um zu zeigen, hey, du kannst hier wirklich in diesem Land alles erreichen. Das steht nicht nur auf dem Papier.
Zum Beispiel, wenn noch nie jemand mit mir geredet hat, kann es sein, dass die Person nicht weiß, dass ich Deutsch spreche.
Wenn du halt in der Bahn sitzt und du, meinetwegen auch, wie ich aussiehst, so, dann hast du halt immer einen Viererplatz frei. Du hast immer einen Viererplatz frei, safe.
Also ich werde so oft in Clubs oder irgendwo gefragt, ob ich Drogen verkaufen würde.
Aufgrund meiner Hautfarbe werde ich häufig als eine professionelle Tänzerin oder sogar professionelle Sängerin gehalten.
Klischee oder Vorurteil ist, dass ich oft so als so ein guter, braver Ausländer gelesen werde, weil ich ja akzentfrei Deutsch spreche.
Wegen meines Aussehens hatte ich, glaube ich, nie Probleme in der Schule. Da gibt es ja eher auch das Vorurteil, dass Asiaten sehr fleißig sind.
Ja, was? Du kommst aus der Ukraine und trinkst keinen Alkohol. Wie kann das denn sein? Viele denken auch, dass ich irgendwie besonders feminin sein sollte oder in Beziehungen zu Männern besonders devot.
Wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, dann sage ich bin in Dresden geboren. Und dann heißt es, ja, aber wo kommst du wirklich her?
Kommst du jetzt wirklich? Aber wenn sie halt mich fragen, wo ich herkomme, dann müssen sie nun mal das aushalten können, dass das halt nun mal das Ruhrgebiet ist.
Ich würde mich am meisten freuen, wenn ich nicht immer gefragt werde, wie man Reis kocht oder wie man Stäbchen hält.
Und man wird halt einfach immer nicht als Deutsch wahrgenommen. Es ist immer so, wow, warum kannst du so gut Deutsch? Komisch wäre halt, wenn ich nicht könnte. Also viele Deutsche, die ich kenne, denken zuallererst, dass Araber immer Muslime sind. Wenn ich daran denke, dass in Medienhäusern extrem wenig Menschen mit Migrationsgeschichte sind, dann heißt es halt, dass halt Leute, die sich vielleicht als Bio-Deutsche oder echte Deutsche definieren, ein bisschen Platz machen müssen, damit halt auch in den Redaktionen Vielfalt vorhanden ist.
Nutzt euer Anderssein für euch, denn das ist eine große Bereicherung, wenn man mehrere Kulturen kennt, wenn man mehrere Sprachen kennt, wenn man mit verschiedenen Schichten und Klassen von Menschen auch auskommt. Und ich denke, es geht darum, das eben als Wert, als an sich zu sehen und das auch so zu verkaufen.
Mir ist es persönlich einfach nur wichtig, dass wir respektvoll zueinander sind. Egal, woher man kommt, egal, wer man ist, egal, was man macht, wen man liebt, wie man aussieht. Es ist völlig egal.
Vielen Dank, Frau Nagipur. Das war sehr informativ. Zu dem, was wir heute Morgen gehört haben, sind das ja schon einige Handlungsstrategien. Kann man, wenn es dann umgesetzt wird, natürlich.